HR Info. Das war das Thema am Morgen. Eine Frau, viele Versprechen. Von der Leyens neue Truppe.
Ursula von der Leyen ist gesetzt. Sie wird die neue Präsidentin der EU-Kommission. Zum ersten Mal eine Frau auf dem einflussreichsten Posten der Europäischen Union. Und dann auch noch eine aus Deutschland. Beides deutet darauf hin, dass sich damit mehr ändert als nur der Führungsstil in Brüssel. Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass sie einen Neuanfang plant für die Kommission und die EU. Sie will vor allem Schwerpunkte setzen in den Bereichen Außen- und Sicherheit, Digitalisierung und Klimaschutz. Und losgehen soll's damit ab 1. Dezember. Und dafür muss das EU-Parlament heute der neuen Kommission zustimmen.
Eine Union, die mehr erreichen will. Mit diesem vielversprechenden und zugleich wenig konkreten Slogan hat Ursula von der Leyen ihr Arbeitsprogramm überschrieben. Bereits erreicht hat sie, dass ihr Team deutlich weiblicher ist als alle EU-Kommissionen zuvor. Mit 12 Frauen und 15 Männern ist das Verhältnis der Geschlechter beinahe ausgeglichen. Anders als ihr krisengeplagter Vorgänger Juncker sieht die neue Präsidentin die EU nicht mehr in der Defensive. Von der Leyen plädiert trotz Brexit für mehr Mut und Selbstbewusstsein, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Europa muss auch die Sprache der Macht lernen, eigene Muskeln aufbauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten, zum anderen die vorhandene Kraft gezielter einsetzen.
Mit Sprache der Macht meint die ehemalige Bundesministerin für Verteidigung durchaus auch militärische Stärke. In einer Welt der Fleischfresser, so die Erkenntnis, kann die Softpower EU auf Dauer kein reiner Vegetarier bleiben. Zwar ist es bis zur EU-Armee noch ein weiter Weg und die NATO vorerst unverzichtbar, doch immerhin verfügt die neue Kommission erstmals über eine Generaldirektion für Verteidigung. Von der Leyen möchte, dass die EU nach außen handlungsfähiger wird, indem wichtige Entscheidungen, Stichwort Russland-Sanktionen, künftig nicht mehr per Veto blockiert werden können.
This commission will be a geopolitical commission.
In einer geopolitischen Kommission, wie sie von der Leyen vorschwebt, soll die EU auch in der Wirtschafts- und Handelspolitik sowie bei der Digitalisierung ihre Potenziale besser ausschöpfen. Über diese beiden Schlüsselressorts wachen nicht umsonst zwei ihrer geschäftsführenden Vizepräsidenten, die Dänin Vestager und der Lette Dombrovskis. Beide bekleiden in der neuen Kommission eine herausgehobene Stellung mit besonderen Kompetenzen. Die anspruchsvolle Aufgabe wird zum einen darin bestehen, sich gegen die beiden strategischen Partner, Rivalen auf dem Weltmarkt, USA und China, dauerhaft zu behaupten. So sollen künftig weniger Fördergelder in die Landwirtschaft und deutlich mehr in Bildung, Forschung und neue Technologien fließen. Zum anderen geht es darum, soziale Ungleichheiten und Spannungen im Innern abzubauen und rechtsstaatliche Errungenschaften zu schützen, um EU-skeptische Bürger mit Brüssel zu versöhnen. Als ehrgeizige Ziele hat sich von der Leyen vergleichbare Mindestlöhne, eine EU-weite Arbeitslosenrückversicherung und eine faire Besteuerung von Internetkonzernen gesetzt.
Wir können und müssen es schaffen, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent wird.
Das Herzstück auf von der Leyens Reformagenda ist ohne Zweifel der europäische Grüne Deal, ein Masterplan, mit dem die oberste Hüterin der Verträge den Wettlauf gegen den Klimawandel gewinnen will. Schon in den ersten 100 Tagen soll der zuständige Kommissionsvize Timmermans einen dazu passenden Gesetzentwurf ausarbeiten. Die Vorgabe, mindestens 50% weniger Treibhausgase bis 2030, eine komplett CO2-neutrale EU bis zur Jahrhundertmitte. Kritiker monieren, von der Leyen habe den Mund etwas zu voll genommen. So sieht etwa der Präsident des Deutschen Industrieverbands BDI, Kempf, speziell im Klimateil ihres Programms, magisches Denken am Werk. Die harte Brüsseler Wirklichkeit dürfte die neue Kommissionschefin früh genug einholen. Schließlich hat ihr Vorgänger Juncker einen ganzen Stapel unerledigter Hausaufgaben vermacht. Allen voran die immer noch offene Frage einer echten europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik.
Holger Roman aus Brüssel. Heute will das EU-Parlament in Straßburg der neuen EU-Kommission zustimmen. Eigentlich sollte die schon seit dem 1. November arbeiten, aber das EU-Parlament hat von den ursprünglichen Kommissaren 3 abgelehnt und von der Leyen hat ihre Truppe quasi nochmal überarbeiten müssen. Einer ihrer wichtigsten Kommissare wird dabei ganz sicher Frans Timmermans werden aus den Niederlanden. Er soll für den Klimaschutz zuständig sein und im Grunde alles koordinieren, was in den Bereich Umweltschutz und Energiepolitik fällt. Und da halten manche in den Regierungen der Mitgliedsländer schon ziemlich die Luft an, was da wohl kommen mag. Denn Timmermans ist bekannt dafür, dass er Klartext reden kann und das obendrein in 5 Sprachen fließend.
Eigentlich wollte Frans Timmermans selbst Chef der EU-Kommission werden. Dafür hatte er im Europawahlkampf als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten gekämpft. Aber der 58-jährige Niederländer fand keine Mehrheit unter den Staats- und Regierungschefs. Es hatte nicht gereicht und das war für den erfolgsverwöhnten Timmermans eine Niederlage, die ihn immer noch ein bisschen ärgert, wie er im Gespräch mit der ARD zugibt.
Und das ist natürlich so, wenn man im Endspiel, bin ja auch Niederländer, wenn man ein Endspiel verliert, das tut immer weh.
Timmermans ist nicht gern Zweiter. Er sieht sich in der ersten Reihe. Es reicht ihm nicht aus, politische Überzeugungen zu pflegen. Er will sie auch durchsetzen. In der neuen EU-Kommission ist Frans Timmermans einer von drei herausgehobenen Vizepräsidenten, zuständig für den Klimaschutz. Unter dem Schlagwort neuer europäischer Green Deal soll er alle Bereiche koordinieren, die mit Umwelt- und Energiepolitik zu tun haben. Ein Riesenressort und Timmermans sieht darin eine Jahrhundertaufgabe. Europa soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein, also wirtschaften, ohne dass die Menge der klimaschädlichen Gase in der Atmosphäre erhöht wird.
Ich glaube, wenn wir als Europa der Welt zeigen können, dass wir in der Lage sind, in dieser sehr komplexen Situation, wo wir sind, doch der erste Kontinent zu sein, der klimaneutral ist bei 2050. Und das können wir schaffen. Dann glaube ich, dann haben wir eine Führerrolle in der Welt, die es uns auch wirtschaftlich möglich macht, in der neuen Wirtschaft zu führen.
Das kann aus Timmermans Sicht allerdings nur gelingen, wenn die größte Volkswirtschaft der EU mitzieht. Von Deutschland erwartet der neue Klimakommissar mehr Anstrengungen bei der CO2-Vermeidung. Er nennt den Kohleausstieg und findet, der könne früher kommen.
Der Kohleausstieg bei 2038 ziemlich spät, aber hoffentlich können wir auch mit Europapolitik dazu führen, dass es etwas schneller geht. Auch Deutschland dabei unterstützt.
Regionen mit Strukturproblemen unterstützen, Menschen mitnehmen. Timmermans ist kein Grüner, sondern Sozialdemokrat. Das betont er gern. Und der Umbau der Wirtschaft müsse sozial gerecht sein, sagt er. Seine Familie stammt aus der Provinz Limburg, der alten Bergbauregion in der Nähe von Aachen. Und die Härten des Strukturwandels dort in den 70er Jahren beschäftigen ihn bis heute.
Ich bin ja ein Kleinsohn von Bergarbeitern. Ich weiß, wie schwierig es ist, wenn man eine Zeche schließen muss und wie schwierig die Folgen sein können, wenn wir das nicht gut begleiten.
Gut begleiten heißt für den neuen Klimakommissar, dass moderne, saubere Arbeitsplätze geschaffen werden, und zwar dort, wo alte Industrien bisher Böden und Luft verschmutzen. Zum Green Deal gehört die Idee, dass Teile der Europäischen Investitionsbank in eine Klimabank verwandelt werden. Die Rede ist von 1 Billion Euro. Das sind 1000 Milliarden Euro, die in den kommenden 10 Jahren in den ökologischen Wandel investiert werden sollen.
Frans Timmermans wird der neue EU-Kommissar für Klimaschutz und soll alles koordinieren, was quasi zu Umweltschutz und Energiepolitik gehört, zu diesem weiten Feld. Und heute soll das EU-Parlament der neuen EU-Kommission zustimmen. Helga Schmidt ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Soziale Gerechtigkeit war ein großes Thema im Europawahlkampf dieses Frühjahr. Jetzt ist aber Sozialpolitik eigentlich Sache der einzelnen Mitgliedstaaten. Brüssel hat damit wenig zu tun. Trotzdem, in der neuen von der Leyen-Kommission gibt es einen, der sich um die Wirtschaft im Dienste der Menschen kümmern soll. Valdis Dombrovskis aus Lettland. Aber was genau das heißt, Wirtschaft im Dienste der Menschen? Das ist noch ziemlich offen. Im Gegensatz zu den anderen klassischen Ressorts, die sich um die Wirtschaft kümmern und um Wettbewerb und Digitales, die sind relativ klar umrissen. Es ist also fraglich, ob da wirklich so viel passiert in Sachen sozialer Gerechtigkeit.
Die ökonomischen Schwergewichte in der neuen EU-Kommission heißen Dombrovskis, Vestager und Gentiloni. Entscheidend für den Euro, für Arbeitsplätze, für Digitalisierung und Wachstum. Und angeblich auch für sozialen Ausgleich. Denn das war ein großes Thema bei der Europawahl. Ursula von der Leyen hat es in ihrer Kommission ganz oben angesiedelt, im engsten Kreis ihrer drei Spitzenvertreter und konkret bei Valdis Dombrovskis aus Lettland.
I'm very honored and very happy to continue to work on economic and financial issues, including on Euro.
Nun gilt Dombrovskis in Brüssel nicht gerade als jemand mit einer besonders herzlichen Ausstrahlung auf andere Menschen. Trotzdem trägt sein Ressort den Titel Wirtschaft für die Menschen. Er fühle sich sehr geehrt, auch in der neuen Kommission weiter an zentraler Stelle die entscheidenden ökonomischen Fragen mitgestalten zu können, vor allem wenn es um den Euro gehe, sagte Dombrovskis auf die Journalistenfrage, wo er denn in Zukunft seine Schwerpunkte setzen wolle. Von sozialem Ausgleich sprach er da nicht, stattdessen von der Vertiefung der Kapitalmarktunion in Europa oder von einer stärkeren Rolle, die der Euro international spielen müsse. Der Lett Debatte war schon in der Kommission von Jean-Claude Juncker in ökonomischen Grundsatzfragen eine Schlüsselfigur und gilt als extrem kompetent und durchsetzungsstark. Wie dieser Mensch für die Wirtschaft allerdings nach außen überzeugend verkörpern soll, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist, so heißt es in Brüssel, bleibt bis auf Weiteres sein Geheimnis. Von ganz anderem Schlag ist die Dänin Margrethe Vestager. Auch sie gehört in der von der Leyen-Kommission zum absoluten Inner Circle. Vestager hat nach außen das, was Dombrovskis nicht hat, Ausstrahlung. Immer wieder spricht sie von den europäischen Werten und betont, wie wichtig es sei, gerade in der digitalen Zeit die Demokratie zu schützen. Auch mit Methoden, die vielleicht nach alter Schule klingen.
We also need, you know, old school measures, like being together, coming together, recreate public space.
Auch in der digitalen Gesellschaft müssten Menschen zusammenkommen, zusammen sein, eine Öffentlichkeit schaffen jenseits der sozialen Medien.
Democracy really need to take place.
Vestager ist bei von der Leyen zuständig für alles Digitale in Europa und für die europäische Wettbewerbspolitik. Auch Vestager gilt als extrem kompetent und durchsetzungsstark und in Brüssel fliegen ihr die Sympathien zu. Und dann ist da noch der Mann, der in Italien bis zum Sommer vergangenen Jahres Regierungschef war, Paolo Gentiloni. Er gehört zwar nicht zu von der Leyen's Vizepräsidenten, aber er wird der eigentliche Wirtschaftskommissar.
L'impegno per l'Europa è sempre stato al centro del mio lavoro politico e ha orientato la mia azione nel governo italiano in anni recenti.
Das Engagement für Europa sei für ihn immer maßgeblich gewesen, sagte Gentiloni, als er im Europaparlament nach seiner künftigen Rolle in der Kommission befragt wurde. Jetzt soll sich der Italiener darum kümmern, dass Europas Mitgliedstaaten ihre Haushalte in Ordnung halten oder in Ordnung bringen. Ausgerechnet, denn Italien schiebt einen gigantischen Schuldenberg vor sich her. Doch dass Ursula von der Leyen den Europafreund Gentiloni zum Wirtschaftskommissar gemacht hat, gilt als geschickter Schachzug. So bekommt Italien große Verantwortung für Europa und muss bei sich selbst anfangen, diese Verantwortung zu übernehmen. Denn entscheidend ist die Ökonomie. Das verkörpern diese drei in der von der Leyen-Kommission. Jeder allerdings auf eine ganz eigene Weise.
Holger Beckmann aus Brüssel über die neuen EU-Kommissare, die mit wirtschaftlichen Dingen zu tun haben werden. Heute stimmt das EU-Parlament in Straßburg ab über die neue EU-Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen.
HR Info. Das war das Thema am Morgen. Eine Frau, viele Versprechen. Von der Leyens neue Truppe.
Die Staats- und Regierungschefs haben der kompletten Kommission schon zugestimmt und heute soll noch das EU-Parlament in Straßburg zustimmen. Und das ist nicht nur eine reine Formsache, auch wenn sich das jetzt vielleicht so anhören mag. Denn schließlich hat das EU-Parlament beim ersten Versuch 3 der 27 Kommissare abgelehnt, die von der Leyen als Präsidentin vorgestellt hat. Unser Korrespondent Samuel Jakisch ist heute dafür extra in Straßburg. Ich habe vorhin schon mit ihm gesprochen. Samuel, grundsätzlich sind bei einer Abstimmung immer Überraschungen ja möglich. Wird das heute trotzdem glatt über die Bühne gehen im EU-Parlament?
Glatt aus Sicht von Frau von der Leyen denke ich auf jeden Fall. Überraschungen gibt es vor allem tendenziell dann bei geheimen Abstimmungen, wenn also niemand im Nachhinein gucken kann, wer hat denn wie abgestimmt und da möglicherweise die Linie seiner Partei verlassen. Dies wird heute eine namentliche Abstimmung. Das erhöht den Druck auf potenzielle Abweichler. Und wenn wir mal so in die Reihen schauen, die EVP, das ist die größte Fraktion, die Konservative, da gibt es ein paar letzte Fans von Manfred Weber, der es ja nun nicht geworden ist, aber es mal werden sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Europawahl. Aber die werden sich zusammenreißen und wohl auch für Frau von der Leyen und die 26 anderen stimmen. Bei den Sozialdemokraten gibt es immer noch viel inhaltliche Kritik, aber es überwiegt das Gefühl, jetzt soll es doch bitte endlich losgehen. Das halten wir nicht länger auf. So ähnlich sehen das auch die Grünen, ziehen aber einen anderen Schluss, wollen sich enthalten. Auch die Liberalen sind dafür. Also wirklich einen Widerstand gibt es nur von links und rechts, also da von den Rändern. Das sollte unterm Strich reichen und zumindest etwas deutlicher grünes Licht zu bekommen, als das bei der damals ja geheimen Wahl ihrer Person gewesen ist. Wir erinnern uns, das waren nur 9 Stimmen Mehrheit. Ein bisschen mehr sollten es heute werden. Das wissen wir dann gegen 12:30 Uhr.
Einige Kommissare waren ja umstritten, wie das ja eigentlich auch immer so ist, und sind dann eben auch abgelehnt worden beim ersten Anlauf. Andere werden stark kritisiert. Wer sind die heikelsten Kandidaten, die jetzt trotzdem Kommissar werden?
Ja, insgesamt 3 Kandidatinnen und Kandidaten hat das Parlament ja schon ausgetauscht. Da hat es sich auch ein wenig Geltung verschafft und ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Nicht nur, weil sie die Kandidaten Kandidaten aus Ungarn und Rumänien ausgetauscht haben. Das waren recht leichte Opfer, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber auch die französische Kandidatin Sylvie Goulard hat es ja nun letztlich nicht geschafft, zu diesem Team zu gehören. Und das hatte dann schon einige politische Verwerfungen mit sich gebracht. Es gibt nach wie vor Kandidaten, also der ungarische Kandidat war, hey, dem ist persönlich wenig vorzuwerfen oder gar nichts. Aber die Frage ist, muss ausgerechnet ein Ungar zum Beispiel, so wie ist es jetzt geplant, das Ressort der Erweiterung bekommen? Also sind es jetzt die Ungarn, die potenziellen Mitgliedstaaten für die EU, zum Beispiel auf dem Westbalkan, Vorträge halten, wie man das mit Pressefreiheit und einer funktionierenden Zivilgesellschaft am besten hinbekommt? Das ist wenig glaubhaft. Dass Portfolios zu groß sind, ist eine weitere Kritik, also insbesondere der Franzose, der jetzt nicht Sylvie Goulard ist, sondern Thierry Breton sein wird. Sein Portfolio sei viel zu groß, der sei viel zu mächtig, hat den gesamten Binnenmarkt unter sich und dann noch das Thema Rüstung. Da gibt es auch Kritik natürlich daran, dass das mit der Gender Balance nicht ganz geklappt hat, also die gleiche Verteilung zwischen Männern und Frauen. Jetzt haben wir 15 Männer, 12 Frauen, immerhin die weiblichste Kommission aller Zeiten.
Wie steht jetzt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dann da? Ist sie dadurch jetzt irgendwie schon leicht angeschlagen, weil sie eben zwei Anläufe gebraucht hat für ihre Truppe?
Ja, die Kritik gibt es interessanterweise vor allem aus den eigenen Reihen, also durchaus auch zum Beispiel aus der CSU. In Deutschland hört man, naja, jetzt hat sie ja schon auf den ersten Metern viel Zeit verloren, also da ist man unter besonderer Beobachtung. Es gibt auch Kritik an ihrem Stil, das hört man wiederum eher aus anderen Ecken des Parlaments, dass sie zu rabiat vorgehen würde oder Personal auch gegen Widerstände durchsetzt, nicht wirklich Kompromisse sucht, so wie man das ja eigentlich mache in Brüssel und Straßburg. So ähnlich haben wir das, wenn wir ehrlich sind, auch über Jean-Claude Juncker gehört vor 5 Jahren. Der ist auch verspätet gestartet und hatte damals noch einen handfesten Geheimdienstskandal an der Hacke. Das hat kurze Zeit später schon niemanden mehr interessiert. Also angeschlagen ist vielleicht ein hartes Wort, aber auch sie hat natürlich jetzt das große Bedürfnis, es allen zu zeigen, vorneweg allen Kritikern.
Ein Problem gibt es jetzt noch mit Großbritannien, das ja keinen Kommissar benannt hat für die EU, denn eigentlich wollte ja Großbritannien schon längst ausgetreten sein aus der EU. Jetzt ist es aber doch noch Mitglied und müsste ja eigentlich auch einen Kommissar nach Brüssel schicken. Wie löst die EU dieses Problem?
Lösen tut sie es gar nicht. Sie akzeptiert, dass sie es hat und zuckt ein bisschen mit den Schultern. Schauen wir mal hin. Also die europäischen Verträge sind da uneindeutig. Da steht drin, es gebe so viele Kommissare wie Mitgliedstaaten. Es ist aber nicht ganz klar, ob das ein Recht ist jedes Staates, einen zu entsenden, einen zu stellen, einen zu nominieren oder auch die Pflicht. Und das Vereinigte Königreich möchte ja gar keinen nominieren, sondern sie wollen schnell austreten. Die EU-Kommission selbst will da auch niemanden rumsitzen haben, der irgendwie schlechte Laune hat oder gar nicht mitarbeitet oder womöglich sogar obstruiert, die Arbeit behindert. Deshalb tolerieren alle Seiten diese potenzielle Vertragsverletzung der Briten so ein bisschen. Auch auf die Gefahr hin, dass später vielleicht eine neue britische Regierung sagen könnte, na Moment mal, was ihr da beschlossen habt, das gilt doch gar nicht, wir haben ja gar nicht mitgeredet. Aber deshalb hat jetzt vorsichtshalber die Europäische Kommission auch ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, um da juristisch auf der sicheren Seite zu sein. Aber vor allem gilt jetzt gerade ein bisschen das Prinzip bei den Briten, wo kein Kläger, da kein Richter. Und man kommt da doch jetzt gerne auch ohne sie aus. Zumal der Austritt, so hoffen es alle Beteiligten, ja nun doch vor der Tür steht.
Die neue Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, präsentiert heute ihre Kommissarinnen und Kommissare dem Parlament in Straßburg und dann wird abgestimmt. Es gab schon mal einen ersten Versuch im Oktober, der war aber gescheitert, denn die Abgeordneten hatten bei 3 Kandidaten ihr Veto eingelegt. Die Kommission konnte deshalb nicht wie geplant ihre Arbeit aufnehmen zum 1. November. Darüber hinaus gab es aber noch einen ganz anderen Konflikt. Eigentlich sollte der CSU-Mann Manfred Weber neuer Chef der Kommission werden. Aus verschiedenen Gründen hat man dann aber auf einmal Frau von der Leyen präsentiert und das gegen Webers Willen und gegen den der CSU. Im Parlament in Straßburg sitzt heute auch Markus Ferber, Europaabgeordneter der CSU und Fachmann für das Thema Wirtschaft. Auch er hatte eigentlich Manfred Weber unterstützt. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, werden Sie denn im Parlament heute trotzdem für diese neue Kommission stimmen?
Ich werde für die neue Kommission stimmen. Ich habe auch im Juli für Ursula von der Leyen gestimmt. Manfred Weber hat bei uns in der Fraktion klar gesagt, er gibt sein Spitzenmandat ab und er unterstützt Ursula von der Leyen. Und das war für mich die Botschaft, obwohl ich für ihn sehr engagiert Wahlkampf gemacht habe, Frau von der Leyen zu wählen. Heute gehe ich auch davon aus, dass es mehr Kolleginnen und Kollegen sein werden, die die Kommission unterstützen, als im Juli Frau von der Leyen Unterstützung bekam.
Ja, im Juli haben Sie ja noch gesagt, Sie hoffen, dass das EU-Parlament sich wehrt gegen diese Entscheidung, Frau von der Leyen zur Chefin der Kommission zu machen. Das haben Sie ja nun nicht erreicht. Das klingt nach einem ziemlichen Sinneswandel.
Ja, Sie müssen ja zwei Dinge sehen. Auf der einen Seite war es natürlich schon ein Prozess, den wir vor langer Zeit gestartet haben mit Manfred Weber als Fraktionsvorsitzender, als Spitzenkandidat der EVP im Wahlkampf, als den, der das Programm formuliert hat. Da hängt man natürlich schon mit Leidenschaft drin. Auf der anderen Seite heißt so schön, die Betrachtung der Realität ist der Beginn von jeder Politik. Und die Betrachtung der Realität war die, dass Manfred Weber bei den Staats- und Regierungschefs nicht durchsetzbar war. Und dann war eben die Frage, wie kann man das auflösen? Es war natürlich besonders schmerzlich für Manfred Weber und auch für uns, dass dann eine andere Deutsche zum Zug kam und nicht irgendein anderer. Und das hat die Sache natürlich schon auch psychisch sehr schwierig gemacht. Ich bitte da um Verständnis, aber mittlerweile, denke ich, ist Manfred Weber mit sich im Reinen und wir sind mit uns auch im Reinen.
Aber weil Sie gerade die Schmerzen angesprochen haben, wenn Sie heute diese neue Kommission wählen und damit auch Ursula von der Leyen, dann kommen Sie ja der Kommission ziemlich weit entgegen als Parlament. Was verlangen Sie denn als Gegenleistung?
Also zunächst mal, da sind wir jetzt ein halbes Jahr nach der Europawahl. Also es wird jetzt auch Zeit, dass eine neue Kommission ins Amt kommt. Die Juncker-Kommission hat ja im letzten Monat außer dem Tagesgeschäft nichts mehr an Initiativen ergriffen. Wir müssen jetzt schon wieder in die Puschen kommen. Nach einem halben Jahr nach der Wahl, dass wir auch eine Regierung haben.
Ja, aber Sie könnten da jetzt sagen, als Parlament dafür, dass wir das jetzt machen, da möchten wir auch was haben von der Kommission.
Es geht jetzt natürlich schon darum, einen Deal, eine Vereinbarung mit der Kommission zu treffen. Das ist bei uns ein komplexer Vorgang, nennt sich interinstitutionelle Vereinbarung, wo wir eine ganze Latte von Rechten des Parlaments absichern wollen, bis hin zu einem indirekten Initiativrecht, dass die Kommission also dann tätig werden muss, wenn wir mit einer bestimmten Mehrheit die Kommission auffordern, etwas vorzulegen.
Das müssen Sie vielleicht kurz erklären. Bislang ist das ja so, dass nur Gesetzentwürfe von der Kommission vorgelegt werden dürfen. Dann können die Parlamentarier ja oder nein sagen. Sie wollen also, dass auch das Parlament sowas vorschlagen kann, also Gesetzentwürfe einbringen kann.
Wir können auch die Kommission auffordern, Vorschläge vorzulegen. Und nicht nur die Kommission kann es aus eigenem Gutdünken tun. Und wir haben natürlich auch eine Agenda, Themen, die aus dem Parlament formuliert wurden. Wir haben ja das letzte halbe Jahr auch genutzt, uns zu positionieren, wo wir der Kommission einen klaren Orientierungsrahmen geben, wo wir dringenden Handlungsbedarf sehen. Die Agenda ist klar, wir wollen ein globaler Akteur werden. Wir müssen das Thema Klimaschutz beherzt angehen. Wir wollen aber auch den industriellen Wandel hin zur Digitalisierung mit den Menschen gestalten. Wir müssen den neuen Finanzrahmen jetzt verhandeln, um mal nur ein paar Hausnummern zu nennen. Schutz der Außengrenzen, Bewältigung der offenen Flüchtlingsfragen. Es ist eine Riesenagenda und hier gibt es klare Zusagen von den einzelnen Kommissaren in den Anhörungen, aber auch von Ursula von der Leyen. Und ich gehe davon aus, dass sie jetzt im Plenum dies auch nochmal darstellen wird.
Zusagen sind das eine, aber die andere Frage ist ja, wie Sie als Parlament da konkret Druck machen wollen. Denn Sie sind ja jetzt in einer starken Position, weil Sie in Vorleistung gehen und sagen, okay, wir wählen diese Kommission mit, obwohl das ein ziemliches Hickhack war. Ganz konkret, welches Druckmittel haben Sie denn als Parlament?
Also das Königsrecht eines Parlaments ist das Haushaltsrecht. Da können Sie der Kommission ordentlich wehtun, indem Sie ganz andere Prioritäten machen. Ich meine nur darauf verweisen, dass wir schon mal die Gehälter der Kommissare in die Reserve gestellt haben, sodass sie Angst hatten, ihr Gehalt nicht mehr zu bekommen. Sie können sich vorstellen, was da alles gegangen ist. Aber wir können auch Vorschläge der Kommission brüst zurückweisen, wenn sie nicht in die Richtung gehen, wie wir sie wollen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo man im täglichen Leben der Kommission das Leben schwer machen kann. Das ist aber nicht unser Interesse. Unser Interesse ist, dass die Vereinbarungen jetzt auch wirklich eingehalten werden. Ich hatte selber gestern noch ein Vier-Augen-Gespräch mit Ursula von der Leyen zu den Themen, die in meinem Ausschuss von Bedeutung sind. Und ich bin da sehr optimistisch, dass das auch so sein wird.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.